Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Bei Wirbelsäulenerkrankungen werden Mediziner immer erst alle Möglichkeiten der konservativen Behandlung ausschöpfen. Medikamente, Schmerzphysiotherapie oder Muskelaufbau. Wenn es aber etwa durch Unfälle oder Wirbelkörperbrüche zu Nervenquetschungen, zu Gefühlsausfällen oder Lähmungen zu kommen droht, dann kann eine Operation schon sinnvoll und notwendig sein. Und dann geht es vor allem darum, die Wirbelsäule zu stabilisieren und Schlimmeres zu verhindern. Wirbelsäulenerkrankungen, Möglichkeiten und Grenzen der Chirurgie, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Wekelheide. Unser Experte heute ist Professor Jan Bredow. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Krankenhaus Porz am Rhein in Köln. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind, Herr Professor Bredow.
Guten Morgen, Herr Winkelheide. Danke für die Einladung.
Sagen Sie mal, warum haben so viele Menschen Rückenschmerzen? Sind wir Menschen von der Evolution nicht gut vorbereitet worden auf das aufrechte Gehen?
Tatsächlich ist es so, dass Rückenschmerzen etwas ganz Normales sind. Also ca. 90% aller Erwachsenen in Deutschland haben einmal im Jahr Rückenschmerzen. Und in den allermeisten Fällen findet man auch keine Ursache dafür. Es ist so ein sogenannter unspezifischer Rückenschmerz. Und das ist auch unsere Aufgabe, dies zu kommunizieren und vielleicht auch die Bildgebung etwas zu verzögern. Beispielsweise die Leitlinien empfehlen uns auch 6 Wochen damit zu warten, sofern wir keine Ausfälle motorisch oder sensibel haben, Verdacht auf Tumor oder Entzündung. Und erst dann machen wir Bildgebung, um vielleicht auch zu schauen, gibt es eine spezifische Ursache, also etwas, was im Bild korreliert mit den Beschwerden. Und das ist, wie gesagt, glücklicherweise in den allermeisten Fällen nicht so. Und dementsprechend kann man auch die allermeisten Wirbelsäulenerkrankungen bzw. Rückenschmerzen konservativ behandeln.
Gibt es denn, alle Organe altern? Altert die Wirbelsäule auch?
Selbstverständlich ja, auch die Wirbelsäule verändert sich, also die Bandscheiben verändern sich, der sogenannte Quelldruck, also diese flüssigkeitsgefüllte Bandscheibe oder der Kern der Bandscheibe, der schrumpft ein wenig, wird etwas fester, die Wirbelkörper beginnen sich miteinander zu versteifen, also die Bänder verknöchern auch und alles wird so ein bisschen rigider. Das kennen wir im Grunde auch schon von Straßenverkehrsschildern, wo wir manchmal Rentner auch in einer leicht gebückten Haltung dargestellt haben. Schon seit vielen Jahrzehnten ist das so und dass sich die Wirbelsäule verändert, ist etwas ganz Normales. Es geht eigentlich darum zu erkennen, was ist davon pathologisch, was hat einen wirklichen Krankheitswert und wo kann man den Patienten helfen.
Was hat denn Krankheitswert?
Beispielsweise, Sie hatten das eben schon anmoderiert, gibt es Frakturen, die auftreten können, also Brüche. Unfallbedingte Brüche, ganz genau. Es kann auch Entzündungen an der Wirbelsäule geben, es gibt auch Tumor. Glücklicherweise sind Entzündungen und Tumore sehr selten, aber das gibt es viel häufiger. Bei jungen Patienten beispielsweise ist das der Bandscheibenvorfall. Da ist in der Regel so die 30- bis 40-jährige Patientin oder der Patient betroffen. Und es gibt eben diese Engstellen, die sogenannten Stenosen, die im Laufe des Lebens auftreten. Einfach dadurch, dass, ich sagte es eben, diese beginnende Verknöcherung, die fordert eben auch ihren Platz. Und damit werden Nervenaustrittsstellen oder sogar der Rückenmarkskanal, der Spinalkanal immer enger. Und dadurch kann es eben zu Problemen kommen, die sich dann im Alltag für die Patienten zeigen.
Wenn solche Verengungen auftreten, dann... Das heißt, da geht dann Druck auf die Nerven, oder?
Ganz genau. Sie können sich das im Grunde so vorstellen wie ein Kabel, das durch einen Schacht geht. Und wenn es auf einmal so eng wird, dass es auf das Kabel drückt, dann kann es nicht mehr vernünftig arbeiten. Jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Und das kann verschiedene Probleme machen. Wenn die Nerven betroffen sind, dann kann man motorische oder sensible Ausfälle haben oder Missempfindungen. Und wenn der Spinalkanal betroffen ist, dann kommt es häufig auch zu einer Reduzierung der Gehstrecke.
Lässt sich eigentlich was, vorbeugend machen? Also ich meine, die Alterung an sich kann man ja nicht aufhalten, aber die Funktion kann man wahrscheinlich verbessern, oder?
Ja, Sie können die Muskulatur trainieren und das ist im Grunde die beste Prävention, die Sie durchführen können, um Veränderung zu verhindern. Also wenn Sie eine kräftige Muskulatur haben, so werben ja auch hier die Fitness.
Weil die stützt, oder?
Weil die stützt, ganz genau, weil die im Prinzip Last von den Bandscheiben und auch von den Gelenken nehmen. Die Wirbelkörper sind mit einem sogenannten kleinen Wirbelgelenk miteinander direkt verbunden und sie nehmen sozusagen die Belastung, wenn sie eine kräftige Muskulatur haben. und von all diesen Strukturen. Und dementsprechend ist ein kräftiger Rücken, so werben ja auch die Fitnessstudios hier, tatsächlich gut für die Patientinnen und Patienten zur Vermeidung von Problemen. Aber eine Garantie dafür, dass es nicht im Laufe des Lebens zur Veränderung kommt, gibt es natürlich nicht.
Ja. Wie sieht das aus, wenn die Bandscheiben nicht da bleiben, wo sie eigentlich sollten? Das passiert ja auch häufiger mal, also dass es zu Vorfällen kommt.
Ganz genau. Also wenn der äußere Ring der Bandscheibe, der sogenannte Faserring, reißt, dann kann der etwas flexiblere Kern, den kann man sich so vorstellen wie ein frisches, sag ich mal, Kaugummi, was noch sehr flexibel ist, das kann dann da rausrutschen. Und je nachdem, wohin das vorfällt, so nennt man den Bandscheibenvorfall ja, kann es sein, dass das direkt auf einen Nerv drückt. Dann kann es zu Ausfällen motorischerseits oder sensibler Natur kommen.
Sogar zu Lähmung.
Sogar zu Lähmung, ganz genau. Wenn die Lähmung hochgradig ist, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist zu operieren. Das hängt dann am Grad der Lähmung. Gibt es ganz klare Leitlinien für uns Ärztinnen und Ärzte. Und ansonsten gibt es aber glücklicherweise auch Positionen, wo keine Lähmung entsteht. Und dann können über 90% aller Bandscheibenvorfälle auch konservativ behandelt werden, weil der Körper das detektiert und diesen flüssigeren Kern, dieser kaugummiartige Nucleus pulposus, der kann dann wieder schrumpfen und dann wird der Platz wieder freigegeben. Das gelingt in den meisten Fällen.
Konservativ behandeln heißt in dem Fall dann ja erstmal Schmerzmittel wahrscheinlich.
Ganz genau. Also das ist tatsächlich auf all den Kongressen auch immer wieder eine heiße Diskussion, weil jeder behauptet, mit einer bestimmten konservativen Therapie recht zu haben. Studien haben aber gezeigt, am Ende hilft die Zeit. Der Körper hilft sich selbst, der muss den Vorfall abbauen und sie müssen dem Patienten im Prinzip diese Zeit erleichtern. Idealerweise natürlich mit Schmerzmitteln, Physiotherapie, aber am Ende schafft es der Körper immer. Das heißt, es gibt auch alternative Methoden, die gute Ergebnisse haben. Am Ende geht es darum, dass der Körper die Zeit bekommt und wie sie diese Zeit überbrücken, da gibt es viele Wege.
Und dann ist immer die Frage danach, lohnt sich dann tatsächlich auch immer noch der Muskelaufbau wieder, ne?
Absolut, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht zur Vermeidung von weiteren Problemen. Also ein kräftiger Rücken hat statistisch gesehen relevant weniger Probleme als ein nicht trainierter Rücken.
Das Problem mit wachsendem Alter wird ja nicht nur, oder steigendem Alter wird ja nicht nur alles ein bisschen rigider, wie Sie gesagt haben. Manchmal wird es ja auch empfindlicher, also
dass
die Knochenmasse abnimmt.
Sie spielen auf die Osteoporose an, ganz genau.
Das ist tatsächlich, die Wirbelsäule kann es fatal sein. Ne?
Tatsächlich ist das ein großes Problem. Frauen sind aus nicht erklärbaren Gründen auch wesentlich häufiger betroffen. Dann führt das auf den Hormonhaushalt zurück, aber das Ausmaß ist schon deutlich. Also 70-80% der betroffenen Patientinnen und Patienten sind eben Frauen. Und hier muss man frühzeitig auch vorbeugen und die Knochenstruktur stärken. Dafür gibt es gute Therapien. Da werden auch immer mehr die Endokrinologen mit in die Hormontherapie eingebunden. Und auch hier gilt aber auch, eine belastete Wirbelsäule bleibt kräftiger. Muskel, der belastet wird, baut sich auf. Da gibt es auch das sogenannte Wolffsche Gesetz. Das ist Physiologie. Das heißt, wenn Sie sich belasten, haben Sie eine kräftigere Struktur, als wenn Sie sich entlasten. Und dementsprechend, Bewegung hilft immer. Und die Osteoporose sollte man trotzdem im Blick haben. Ab dem 60. Lebensjahr aufwärts spätestens.
Wenn Dinge passieren, die nicht erwartet werden, dann, also Unfälle zum Beispiel, dann ist das Risiko ja auch hoch, dass es auch mal die Wirbelsäule betrifft, ne?
Tatsächlich kann bei Stürzen aus höheren Höhen oder bei Autounfällen auch die Wirbelsäule von Verletzungen betroffen sein. Und da gilt es wie immer zu schauen, haben wir hier Nervenausfälle, also Lähmungen oder Sensibilitätsstörungen. Oder vielleicht sogar im ganz schlimmen Fall eine Querschnittslähmung. Das heißt, der knöcherne Kanal, die Nerven sind bedrängt worden durch die Fraktur. Oder haben wir eine instabile Fraktur, wo dieses schlimmste Ereignis noch nicht eingetreten ist, aber möglicherweise auftreten kann, wenn man sich weiter bewegt. Das gilt es dann immer zu bewerten im Falle eines Unfalls.
Wo man dann wirklich aufpassen muss, ne? Dass man
absolut, absolut. Da gibt es auch für uns klare Regeln, die diese Stabilität gut beurteilen lassen. Und nach diesen Grundsätzen müssen wir dann eben auch handeln. Das heißt, wenn wir eine instabile Fraktur sehen, dann sind wir gezwungen, dem Patienten auch eine Operation zu empfehlen. Zum Glück ist das gar nicht so häufig, aber wenn es vorkommt, dann muss man dies tun, um einen schwereren Schaden neurologischerseits, das heißt motorische Störung, sprich Lähmung oder Sensibilitätsstörung, zu verhindern.
Lassen Sie uns mal zusammen in den Operationssaal gehen. Genau so eine Fraktur haben Sie ja behandelt auch mal. Und Sie haben nicht alleine operiert, sondern auch mit Ihrer Oberärztin und einem Roboter.
Die Patientin ist jung, genau, die ist 43 Jahre alt, hatte zu Beginn des Jahres im Ausland einen Unfall und hat sich eine Fraktur, also einen Bruch vom ersten Lendenwirbelkörper zugezogen. Es geht jetzt darum, die Wirbelsäule wieder aufzurichten und das nach vorne Neigen der gesamten Wirbelsäule, was durch die Keilbildung entstanden ist, wieder zu korrigieren und ihr damit die Schmerzen zu nehmen. Jetzt machen wir hier den Hautschnitt, ca. 2,5 cm würde ich sagen. Wir setzen eine Referenzklemme am Dornfortsatz der Patientin an. Und dazu machen wir einen kleinen Hautschnitt, um das minimalinvasiv dort mit einer Klemme zu fixieren. Hier präparieren wir uns jetzt schon vor, blutarm, sodass wir dann gleich die Klemme anbringen können.
Das ist schon eine große Klemme, ne?
Die ist wirklich so groß gestaltet, dass sie absolut fest sitzt.
Da darf nichts wackeln.
Da darf nichts wackeln. Und jetzt verbinden wir mit dieser Referenzklemme eben den Roboter.
Das ist jetzt nicht so ein Robby-Tobby-Flievertüt-Roboter, ne? Sondern
nee, das stimmt.
Eher so ein Roboterarm, ne?
Der unterstützt uns eben bei der Schraubensetzung. Der Roboter selber operiert nicht im Patienten, sondern er führt im Grunde die Instrumente und der Chirurg ist selber noch tätig.
Wir bringen sozusagen in den beiden Wirbelkörpern über der Fraktur, über den Bruch Schrauben ein, jeweils rechts und links pro Wirbelkörper. Und zwei Etagen darunter. Etagen heißt auch wieder zwei Wirbelkörper. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Schrauben zur Verankerung und dazwischen kommt ein Stab. Und dieser Stab, der hilft uns, das Ganze sozusagen aufzurichten.
Okay, dann bitte einmal den Scan. Okay, der lernt jetzt, wo darf ich hin, wo muss ich wegbleiben.
Genau, mit einem eigenen Kamerasystem. Das ist für uns eigentlich jetzt der spannendste Moment, das Matching zwischen der Position der Patientin in diesem Fall im Raum hin zum Roboter, damit der sozusagen die Bilder, die vor der Operation im CT erstellt wurden, mit denen, die wir jetzt im Röntgen machen, dass er das alles verarbeiten kann.
Perfekt. Und da sehen wir alles. So, jetzt wird das Röntgengerät weggefahren. Jetzt gibt es Platz.
Wir fangen jetzt also mit dem oberen Teil in der Brustwirbelsäule, in der unteren Brustwirbelsäule, dem 11. und dem 12. Brustwirbelkörper an.
So, jetzt sind wir in die Position schon gefahren. Also jetzt kommt die erste Schraube, aber vorher muss natürlich noch ein kleiner Schnitt gemacht werden.
Und der Haltearm des Roboters hat uns hier den Weg gezeigt. Einmal eine Kompresse bitte. Und wir bohren dann einmal tief in den Knochen rein, haben jetzt den Platz geschaffen und mit dieser kleinen Bohrung kommt jetzt der Gewindeschneider, der hier auch elektrisch angetrieben wird. Jeder, der mit Schrauben arbeitet, kann auch unsere Arbeit hier im Operationssaal, glaube ich, gut nachvollziehen.
Man sieht auf dem Bildschirm dann auch immer, wie tief Sie bohren, ob das tief genug ist und nicht zu tief.
Sie können das hier mitverfolgen. So, und da kommt der kleine Kreis. Und damit weiß ich, ich bin hundertprozentig in der richtigen Position und die Schraube ist in der richtigen Position. Jetzt kommt wieder der Gewindeschneider. Wir kommen jetzt so ein bisschen mehr zu der üblichen Geschwindigkeit, die wir hier mit dem Roboter dann auch erreichen können.
Perfekt, Schraube sitzt.
Ja, der weiße Punkt ist erreicht und die Schraube sitzt.
Super. Jetzt machen wir die Röntgenbilder nochmal für die Lendenwirbelsäule neu.
So, jetzt von der Seite nochmal.
Genau, wir schauen jetzt von der Seite.
So, Röntgen wird wieder weggefahren.
Und jetzt habe ich die Fräse wieder in der Hand, teste noch einmal, ob die funktioniert und gehe jetzt über den Haltearm und die Bohrhülse genau in den sogenannten Pedikel, also diese knöcherne Brücke, wo die Schraube eben sitzen soll. Gewindeschneider. Das war sehr schön, super. Wir sind jetzt mit dem robotischen Anteil im Grunde zu Ende.
Danke, tschüss Robby.
Wir haben alle Schrauben in der korrekten Position.
Und der nächste Schritt ist jetzt sozusagen jeweils 4 Schrauben mit einer Stange zu verbinden.
Genau.
Wir biegen jetzt die Stäbe so ein bisschen vor in die richtige Richtung. Und hier, perfekt.
Jetzt kann man eben oben über die Hülsen und über die Schrauben sehen, dass der Stab dort sicher fixiert ist.
Haben Sie gesehen? Das ist die sogenannte Madenschraube oder Verriegelungsschraube und hiermit kann ich den Stab eben in der Tulpe fest fixieren. So, jetzt wird der zweite Stab eingebracht.
Jetzt kommt wieder die erste Madenschraube.
Ganz genau, so heißt die Schraube, die hier in die Tulpe geht. Also die Made geht in die Tulpe, klingt alles seltsam für uns Alltag hier. Und die letzte Madenschraube.
Jetzt wird nochmal mit Wasser gespült, das heißt, die Wunden werden sauber gemacht.
Genau, Kochsalzlösung. Wir gehen nochmal in alle Schnitthöhlen rein und spülen das Ganze, um dann den Wundverschluss tatsächlich vorzunehmen.
Das ist ein ganz dünner Faden und ist echt schön genäht.
Schere.
Und dann kommt noch ein Pflaster drüber und dann war's das mit der Operation.
Ja, das war eine Operation an der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie im Krankenhaus Köln-Porz am Rhein. Und operiert haben unser heutiger Experte Jan Bredow, Chefarzt der Klinik, und die Oberärztin Dr. Franziska Walscheid. Herr Bredow, die Frage ist natürlich, wie ging es weiter nach der Operation? Wie geht es der Patientin?
Der Patientin geht es gut. Hier ging es ja darum, so wie eben angesprochen, Schlimmeres zu verhindern. Das heißt, wir hatten einen Wirbelkörperbruch nach einem Sturz und wir hatten eine sogenannte Kyphose. Das ist eine Keilbildung, sodass die Wirbelsäule sich nach vorne krümmt. Und wir hatten einen...
Also das heißt, die Patientin hatte Schwierigkeiten, sich aufzurichten, so ins normale...
Ganz genau.
Bisschen Hohlkreuz.
Ganz genau. Und man weiß, dass sich das auch noch verschlechtert hätte über die Zeit. Das heißt, wir haben sie wieder in die korrekte Position gebracht und auch verhindert, dass sich Knochenmaterial in den Rückenmarkskanal, in den Spinalkanal drückt und gegen das Rückenmark bzw. die Ausläufer vom Rückenmark drücken. Und durch diese minimalinvasive Operation, die jetzt mit dem Roboter nochmal besser möglich wurde, als es vorher war, konnten wir das auch sehr muskelschonend operieren, sodass diese Patientin tatsächlich am Abend nach der Operation wieder mobil war und uns auch nach 4 Tagen verlassen hat im Krankenhaus. Das sind wirklich für mich auch immer noch beeindruckende Zahlen. Da waren wir vor 10, 15 Jahren eben noch nicht.
Gibt es denn eine Chance, dass irgendwann die Stangen wieder rauskommen?
Tatsächlich ja. Also wenn diese Fraktur konsolidiert, das heißt miteinander fest verwachsen wurde, dann kann es sein, dass die Stäbe und Schrauben entfernt werden können. Das muss aber nicht sein. Das besprechen wir dann in den Einzelfällen mit den Patientinnen und Patienten. Liegt auch immer daran, ob diese Schrauben und Stangen stören.
Ich durfte ja bei der Operation dabei sein. Was mich total verwundert hat, Sie haben also mit dem Roboter operiert. Und die Verblüffung bei mir war eigentlich, wie lange das gedauert hat, das Gerät einzurichten. Also bis es sozusagen der Roboter weiß, hier bin ich, da ist die Patientin und da sind die entscheidenden Teile bei der Patientin. Das ist ja ein Riesenaufwand.
Da haben Sie absolut recht. Wir haben als eine von 7 Kliniken in Deutschland so einen Operationsroboter und der erlaubt es uns, dieses, nennen wir es mal, Assistenzsystem zu verwenden und damit noch präziser, noch sicherer für die Patienten zu agieren. Aber wir haben ein hohes Investment, einmal in der Investition in diesen Roboter und auch indem wir mehr Zeit für jeden Eingriff brauchen. Auch nichts, was uns übrigens das Gesundheitssystem zurückgibt. Aber
und eine Lernkurve, ne?
Und wir haben eine Lernkurve, genau. Aber wir tun dies, weil wir davon überzeugt sind, dass die Entwicklung an der Stelle schon an einem guten Punkt ist. Und zwar besser, als sie ohne Roboter wäre. Aber auch, dass in diese Richtung weitergehen muss. Und dementsprechend nehmen wir uns auch diese Zeit. Und Sie haben völlig recht, diese Vorbereitung, bis es losgehen kann, ist wesentlich länger, als wenn Sie ohne Hilfsmittel operieren. Dafür haben wir eine höhere Präzision, weniger Weichteilschaden. Und Sie können auch vor der Operation am CT als Ärztinnen und Ärzte das Ganze ganz genau planen. Also wir wissen vorher sehr präzise, was nachher rauskommt. Und diesen Vorteil erkaufen wir uns auch mit mehr Zeit.
Ja. Heißt das auch, je komplexer die Operation ist, umso größer ist der Nutzen von solchen Robotersystemen?
Das kann man so sagen, weil je komplexer das Ganze ist, desto aufwendiger ist auch das Operative. Und mit dem Roboter ist die tatsächliche Prozedur nachher ja immer gleich einfach. Aufwendig ist das planen, also ob sie das mit Roboter machen, live im OP-Saal oder also in ihrem Kopf oder ob sie das am CT vorher in Ruhe machen. Das ist ist ein Großteil der Arbeit, aber die Durchführung mit dem Roboter wird dann einfacher und natürlich ist der Nutzen bei komplexen Operationen noch mal größer.
Was mich aber gewundert hat, ist, richtig operiert haben aber immer die Ärzte. Und die tragen auch die letzte Verantwortung sozusagen immer.
Ja, ganz genau so ist es. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich nur ein Assistenzsystem. Wir haben die volle Verantwortung und es ist im Prinzip wie der Autopilot im Flugzeug. Also da sitzt immer ein Pilot.
Man kann den nutzen, aber der Pilot muss daneben sitzen.
Der Pilot sitzt immer daneben, der trägt die volle Verantwortung und bei den entscheidenden Schritten, Start und Landung, ist immer der, in dem Fall jetzt der Chirurg selbst am Werk.
Am Werk, genau.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen ersten Hörer, Rudolf Stark. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, also ich möchte vorausschicken, dass ich noch 2015 im Hochgebirge gewandert bin. Danach haben sich Beschwerden eingestellt, die diagnostiziert wurden als Hüftarthrosen. Ich hatte also 2017, 2019 zwei Hüft-OPs, künstliche Hüftgelenke. Das vorab. Und parallel dazu, während die Hüftbeschwerden also immer weniger wurden, haben sich diese Beschwerden in den Oberschenkeln manifestiert. Da hieß es immer, ja, das wird schon noch, üben Sie nur schön. Bis dann ein weiterer Orthopäde der Sache auf den Grund gegangen ist und diese Deformierung im Lendenwirbelsäulenbereich erkannt hat, zu Deutsch oder für uns Laien, also Wirbelkleiden zwischen Lendenwirbel 5 und Lendenwirbel 4. Diesen Fachausdruck, diese Pseudospondylolisthesis, das ist sehr schwer zu merken.
Ist wirklich ein Zungenbrecher, ne?
Ja, und seitdem laboriere ich damit. Das hat mich also dann doch sehr deutlich eingeschränkt in meinen Aktivitäten. Ich bin trotzdem noch zweimal in der Woche im Fitnessstudio, mache Krafttraining, um die Muskulatur aufrechtzuerhalten. Aber also an diese Zeiten der Hochgebirgswanderung, da kann ich nur noch mit feuchten Augen mich erinnern. Und jetzt ist die Gehstrecke so bei 4 bis 5 Kilometer. Das sagen andere, das ist auch viel. Aber das ist also auch von Anfang an, von Beginn an des Laufens ist das mit Einschränkungen und Beschwerden verbunden.
Haben Sie denn eine konkrete Frage?
Ja, ich hätte also ganz gerne gewusst, ob es in Deutschland da eine Einrichtung, ein Klinikum gibt, was auf solche Wirbelsäulenprobleme spezialisiert ist, wo man sich vielleicht noch hinwenden könnte. Die andere Frage.
Fangen wir doch damit mal an. Also wir können jetzt keine Klinik empfehlen, aber wir können das ein bisschen einordnen. Herr Bredow.
Ja, guten Morgen erstmal, Herr Stark.
Guten Morgen.
Sie sprechen da ein Krankheitsbild an, was relativ typisch ist. Also dieses Wirbelgleiten, heißt dann Pseudospondylolisthesis, wenn es erworben ist über eine Degeneration. Das geht häufig auch mit einer Spinalkanalstenose einher, also eine Engstelle im Rückenmarkskanal. Und das kann tatsächlich diese Beschwerden machen, die Sie beschreiben. Auch, dass das in beide Beine in gleichem Maße geht. Und wiederum die Spinalkanalstenose kann dann auch verantwortlich dafür sein für eine Reduzierung der Gehstrecke. Viele beschreiben auch,
dass ich meine, 4 bis 5 Kilometer kann er noch machen. Das ist ja, viele Leute würden sagen, ist doch wunderbar.
Absolut. Das wird auch häufig von den Patientinnen und Patienten individuell bewertet, was viel und was wenig ist. Tatsächlich ist es so, wenn der Alltag, die Alltagsmobilität eingeschränkt ist, dass man den Alltag nicht mehr selbst bewältigen kann. Dann haben wir ernstzunehmende Themen. Bei 4 bis 5 Kilometern sind wir noch relativ entspannt. Aber um auf Ihre Frage jetzt konkret einzugehen, es ist ein sehr typisches Krankheitsbild des, wenn ich so uncharmant sein darf, älteren Patienten, also über 60-Jährigen. Und wir haben über die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft verschiedene Zertifikate, also ob das Wirbelsäulenzentren sind oder die ausgezeichneten Chirurgen, die also das Masterzertifikat haben. Die finden Sie überall in Deutschland, auch in Dresden. Da können Sie sicher gut Hilfe finden. Das kann man erstmal gut beraten.
Was würde man denn machen überhaupt?
Tatsächlich würde man erstmal versuchen, das Krankheitsbild komplett zu verstehen im MRT und auch die Symptome damit zu matchen. Also, dass man guckt, passen diese Beschwerden, die wir im Bild sehen, tatsächlich zu den empfundenen Beschwerden. Dann kann man das Ganze nochmal verifizieren, indem man zum Beispiel Testspritzen setzt und sagt, wenn wir jetzt an diese Stelle gehen und das Problem einmal temporär ausschalten,
dann müsste der Schmerz weg sein.
Dann müsste der Schmerz zumindest für eine gewisse Zeit weg sein. Wenn es eine Spinalkanalstenose ist, dann helfen diese Spritzen nicht. Aber wenn es zum Beispiel eine Engstelle von einem bestimmten Nerv ist, dann könnte das helfen. Und dann gibt es verschiedene Methoden. Man kann das Ganze konservativ anbehandeln. Das funktioniert in aller Regel gut, um die Alltagsmobilität wiederherzustellen, aber der Kanal wird nicht wieder weiter. Das kann man aber wiederum auch operativ machen, wobei das niemals dringlich ist und niemals ein Notfall und das kann immer in Ruhe besprochen werden. Und dazu empfehle ich wirklich die von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft empfohlenen Kliniken oder Ärzte.
Was würde man bei einem Eingriff dann machen?
Also, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, ist der Beinschmerz, so nenne ich das jetzt mal Überbegriff, ja führend, Herr Stark, oder ist der Rückenschmerz im Vordergrund?
Nein. Im Rücken habe ich so gut wie gar keine Schmerzen. Und es ist ausdrücklich dieses Gefühl, als wenn ich jetzt 30 Kilometer im Hochgebirge gelaufen bin, habe am nächsten Tag einen furchtbaren Muskelkater.
Das klingt nach pseudoradikulären Schmerzen, so nennen wir das. Das heißt, wahrscheinlich ist das Wirbelgleiten sogar schon festgewachsen und der Spinalkanal ist eingeengt. Ich kenne jetzt kein MRT von Ihnen, aber das klingt sehr wahrscheinlich. Dann könnte man hier, wenn man das Problem lösen will, minimalinvasiv mit dem Endoskop oder dem Mikroskop den Spinalkanal wieder erweitern. Ob man das dann machen möchte, das muss man ganz genau abwägen.
Ja, genau. Wir können ja hier keine persönlichen Tipps geben, auch einfach, weil die Unterlagen nicht da sind.
Absolut.
Und weil das auch nicht die Aufgabe wäre von einer journalistischen Sendung. Aber zum Einordnen, also wenn sozusagen Spinalkanalverengung ist, dann würde man erstmal gucken, dass man das erweitert.
Also das wäre die Handlung, die man sozusagen zur Therapie durchführen könnte. Aber ich würde diesen Zeitpunkt so spät wie möglich wählen. Das ist nachweislich so zu viel operiert und man muss einfach so spät wie möglich, und das entscheidet letztlich ihre Lebensqualität, sofern keine sensomotorischen Ausfälle vorliegen. Das hatten wir eben, Lähmung, Sensibilitätsstörung. Wenn die nicht vorliegen, dann kann man das nach Lebensqualität entscheiden. Und das würde ich immer an einem der eben genannten Zentren tun.
Das heißt, solange man noch gut laufen kann und nicht so schlimme Schmerzen hat, alles gut.
Ganz genau. Und vor allen Dingen besteht niemals eine Dringlichkeit und die sollte man sich auch nicht einreden lassen.
Mhm. Ganz wichtiger Hinweis. Denn Kliniken verdienen ja auch Geld mit Operationen, ne?
Das stimmt natürlich, wobei ich habe eben noch Zahlen gelesen auf dem Weg hierhin. Ich glaube, 85% aller Kliniken machen Minus in diesem Jahr. Ja, genau. Also ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte tun gut daran, uns um die Medizin zu kümmern. Und was dann dabei rumkommt, kommt dabei rum. Aber in erster Linie gilt unser Auftrag
den Patienten. Das ist ein wichtiger Hinweis, dass man sagt, keine Dringlichkeit sich einreden lassen. Dank an Rudolf Stark, Grüße nach Dresden. Wir haben aus Trier eine Mail bekommen. Ein Hörer berichtet, er hat seit 35 Jahren schon Morbus Bechterew und hat jetzt aber noch andere schmerzhafte eine Neuralgie, Trigeminusneuralgie. Aber das ist ja eine ganz andere Baustelle, ne?
Das ist eine ganz andere Baustelle. Morbus Bechterew ist tatsächlich ein Krankheitsbild, was orthopädisch oft diagnostiziert wird, was aber auch ursprünglich dem rheumatologischen Formkreis angehört. Und was auch
weil es eben eine entzündliche Komponente hat?
Ganz genau. Also es ist eine Verknöcherung von Bandstrukturen und das gehört in die Hand des Rheumatologen, gerne in Zusammenarbeit mit dem Orthopäden. Aber auch hier gilt grundsätzlich, wenn wir jetzt wieder über Operationen sprechen, so tunlichst vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist, beim Morbus Bechterew, grundsätzlich.
Ein Hörer hat uns geschrieben, dass offensichtlich verringert sich das Volumen seiner Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule. Man nennt es Altern, ne?
Ganz genau. Soweit klingt das erstmal normal.
Und bei längerem Gehen, Stehen stellt sich ein unangenehmes Taubheitsgefühl in den Oberschenkeln ein.
Da sind wir im Prinzip wieder ähnlich beim Krankheitsbild von Herrn Stark, so wie er es eben beschrieben hat. Das klingt jetzt nur vom Hören, ohne Untersuchung, ohne Bilder, nach einer Stenose, also nach einer Engstelle im Rückenmarkskanal, müsste man untersuchen, MRT machen und dann in einem Zentrum der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft einmal anschauen lassen.
Ja, wenn so typischerweise nur die Oberschenkel betroffen sind, klingelt es bei vielen, sagen, aha, Ischias.
Ja, der ist ja.
Also das hat, merkt ein Hörer an oder eine Hörerin, die sagt, ich wäre froh, wenn auch dargestellt würde, was gegen Ischias-Schmerzen hilft.
Na, Ischias-Schmerz wird ja landläufig einfach als ein Schmerz, der über das Gesäß ins Bein geht, beschrieben. Mhm. Es gibt aber viele Nerven, die diesen Weg nehmen. Die werden in aller Regel von unseren Patientinnen als Ischias-Schmerz beschrieben. Wir wissen auch, was gemeint ist. Trotzdem müssen wir differenzierter schauen.
Müssen Sie nochmal gucken, wo es genau drückt.
Wir müssen richtig untersuchen und wir müssen schauen, welcher der Nerven, die den Rückenmarkskanal verlassen und in das Bein ziehen, wirklich betroffen ist. Und das gleichen wir dann auch mit einer Bildgebung ab. Und dann kann man in Ruhe beraten.
Sieht man das auf dem Bild immer?
In aller Regel, wenn wir eine, da kommt wieder die Unterscheidung, die wir eingangs hatten, spezifischer Rückenschmerz, circa in 10-15% der Fälle oder unspezifischer Rückenschmerz. Beim unspezifischen Rückenschmerz sehen wir die Begründung, die Ursache nicht. Da haben wir auch keinen Hebel. Da sollte man auch konservativ das Ganze anbehandeln. Häufig ist es aber so, dass diese Schmerzen auch mal zunehmen, mal abnehmen. Bei spezifischem Rückenschmerz sehen wir eine ganz klare Ursache im Bild und auch nur hier haben wir überhaupt Hebel durch eine gezielte, sagen wir es mal, Spritzentherapie, konservativ oder durch eine minimalinvasive operative Therapie. Aber das ist immer unsere Aufgabe, den unspezifischen vom spezifischen Rückenschmerz zu unterscheiden. Und das ist auch beim Ischias unsere Aufgabe.
Wir gucken uns jetzt einen Aspekt des Themas noch ein bisschen genauer an. Wir haben ja vorhin schon gehört und es musste nicht immer gleich operiert werden. Oft oder zuweilen lassen sich Schmerzen, Rückenschmerzen auch auf eine schlechte Haltung, zum Beispiel am Schreibtisch oder mangelndes Muskeltraining zurückführen. Aber was kann man tun, wenn man lange am Schreibtisch sitzen muss oder zwischen Kinderversorgung, Hausarbeit wenig Zeit bleibt? Darüber spreche ich mit dem Wirbelsäulenspezialisten Professor Basem Isaac, er ist Chefarzt an der Athos-Klinik in Wiesbaden. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Freut mich, dabei zu sein.
Sie betreuen ja auch Sportler, also eine Wasserball-Bundesliga-Mannschaft, mhm. Profifußballer. Gibt es eigentlich, wenn man sich so die Rückenleiden anguckt, gibt es da Unterschiede zwischen den Profis und den, sag ich mal, Durchschnittsbürgerinnen und Bürgern,
Hobbysportlern? Ja, am Ende des Tages eben nicht. Ne? Ob Sie jetzt, wenn wir jetzt vom Wasserball sprechen, da haben Sie ja immer starke Rotationsbewegungen, Überkopfwürfe, Tretbewegungen. Ja? Und am Ende ist es die Disbalance zwischen Hüfte, Rumpf und Schulter. Und das haben aber auch Nicht-Profisportler, die viel sitzen,
Moment,
viel
am Schreibtisch sind. Disbalance von?
Richtig.
Von Hüfte?
Von Rumpf, ja? Hüfte und Schultergürtel. Ne? Okay. Also auch eine schlechte Sitzhaltung auf Deutsch gesagt. Ja.
Ah, okay.
Da kann das schnell entstehen. Ja.
Nun gibt es ja viele Menschen, die sagen, boah, ich habe ganz wenig Zeit. Wie soll ich mich da noch um meine Wirbelsäule kümmern? Tritt bei denen diese Imbalance besonders schnell auf?
Ja, also am Ende wissen wir ja, dass sportliche Betätigung das A und O ist, um sowas zu behandeln und auch langfristig zu vermeiden. Natürlich kann man nicht oft ins Fitness gehen. Ja, ich meine, Zeit spielt immer eine entscheidende Rolle, aber wenn man jetzt viel am Schreibtisch sitzt, nach 20, 30 Minuten einfach mal aufstehen, sich ein bisschen lockern, in Bewegung bleiben. Sowas kann auch schon helfen.
Also immer in Bewegung bleiben. Gibt es denn auch Übungen, also die ich auch zu Hause, sage ich mal, gut durchführen kann?
Ja, also was ich immer empfehle, sind Hocke an der Wand. Ja, das heißt, einfach Rücken an die Wand, Knie im rechten Winkel und das mal 30 bis 60 Sekunden halten.
Das klingt erstmal harmlos, ist aber gar nicht harmlos. Ich habe es ausprobiert im Vorfeld.
Eben diese statischen Übungen, ohne viel Schnickschnack, ohne Geräte, ohne Fitnesscenter, genau die sind am effektivsten, weil sie da die tiefe Muskulatur trainieren, die am Rücken ansetzt.
Okay, das sind ja auch Übungen, wenn ich richtig informiert bin, die werden empfohlen, um Blutdruck zu behandeln, also hohen Blutdruck, ne? Inzwischen.
Ja, letztendlich.
So isometrische Übungen.
Ja, richtig. Letztendlich ist das ja eine sportliche Betätigung, die auch nicht ohne ist. Wenn Sie das mal 60 Sekunden machen, merken Sie, wie belastend das ist. Und dementsprechend wirkt es natürlich gesundheitlich auf den Herz-Kreislauf positiv.
Wie lange halten Sie durch?
Also ich hatte mal 60 Sekunden, aber jetzt sind es wieder bei 30.
Das heißt, man muss auch immer dranbleiben, ne?
Natürlich ist ja ein Training. Ja.
Wo sind denn die Grenzen, sage ich mal, des Muskeltrainings? Also wann würden auch Sie sagen, so, nee, da hilft nur eine OP weiter?
Ja, also letztendlich, OP ist ja in der Tat das letzte Mittel. Wenn Sie jetzt einen Profisportler haben. Da geht es ja immer darum, er will schnell wieder fit werden. Ja? Und die neuen Techniken erlauben das, dass die Leute nach 6 Wochen trotz OP schnell wieder Fußball spielen können zum Beispiel. Aber letztendlich ist die OP immer das letzte Mittel. Also wenn wirklich Schmerztherapie beinhaltet Tabletten, vielleicht auch Spritzen, Physiotherapie, wenn das all nichts gebracht hat, dann darf man guten Gewissens eine OP empfehlen. Oder wenn der Patient Ausfälle hat, ne, das Bein hinkt, wir haben eine Lähmung, es kribbelt zu stark, irgendwas stimmt da nicht.
Hm. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist der größte Unterschied zwischen den Profisportlern und normalen, dass Menschen wie wir möglicherweise uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, wieder gesund zu werden, richtig?
Ja, sollte man ja auch. Ne? Da gibt es ja Leitlinien, die empfehlen 6 bis 8 Wochen. Nur wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt einen Profifußballer, der muss halt so schnell wie möglich wieder fit sein, weil da geht es ja um andere Sachen, ja? Ja. Turniere und so weiter. Ja? Und die neuen Techniken erlauben das halt eben, dass man halt schnell wieder fit wird.
Professor Basem Isak, Chefarzt an der Athos-Klinik in Wiesbaden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Es geht um Wirbelsäulenerkrankungen und die Möglichkeiten und Grenzen der Chirurgie. Wir haben eine ganze Reihe von Mails bekommen. Und zwar fragt ein Hörer, wie sieht es aus mit dem, hilft das der Gebrauch eines Vibrationsboards zur Verbesserung, er schreibt, der Knochendichte?
Ja, also ich teile so ein bisschen die Einschätzung auch von Professor Isak. So viel Bewegung wie möglich tut uns allen gut, wie auch immer die genau aussieht.
Braucht man Hilfsmittel?
Man braucht sie nicht unbedingt. Es gibt auch große Studien, die dort keine Überlegung gegenüber anderen Bewegungen sehen. Aber wenn jemand damit gut arbeiten kann mit einem Vibrationsboard, und das haben wir vor allen Dingen in der Hüft- und in der Kniechirurgie auch gesehen, da ist es teilweise überlegen bei der Physiotherapie, dann soll man das anwenden. Und selbst wenn es keine Evidenz gibt, die also beweist, dass es dem Großteil der Bevölkerung hilft, dann bin ich für jedes Hilfsmittel, was die Muskulatur stärkt.
Hm. Worüber wir noch gar nicht so ausführlich gesprochen haben, ist, wie sieht das überhaupt aus mit Schmerzmitteln? Nur im akuten Fall? Und wann ist so eine Grenze erreicht, wo man sagt, oh, da muss man jetzt aufpassen?
Also das ist eine gute und schwierige Frage aus meiner Sicht. Das ist, sagen wir es mal so, wenn wir wissen, wir müssen, so wie eben beim Bandscheibenvorfall einmal besprochen, wir müssen eine gewisse Zeit überstehen und wollen in der Zeit die Muskulatur auch funktionell erhalten, dann haben Schmerzmittel durchaus ihre Berechtigung für einen überschaubaren Zeitraum.
Was ist für Sie überschaubar?
Sagen wir
10 Tage?
14 Tage? Von mir aus auch 6 Wochen. Wenn ich weiß, ich muss 6 Wochen überbrücken und ich komme mit einem Schmerzmittel gut über die Runden, kann möglicherweise alle meine Alltagsbewegungen machen, verliere nicht durch eine vermehrte Ruhigstellung meine Muskulatur, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Es gibt aber natürlich auch komplexe
Geht's im Moment? Bleiben wir mal.
Ja?
Gibt es Schmerzmittel freiverkauflich, die besonders gut bei Rückenschmerzen wirken, oder ist es wurscht?
Da gibt es wirklich sehr individuelle Unterschiede. Ich kann Ihnen auch bei mir sagen, dass manche Medikamente, die freiverkäuflich sind, wirken und manche nicht. Also da sehe ich jetzt keine Empfehlung. Es gibt verschiedene Medikamente und
bei manchen muss man halt noch gucken, weil die auf den Magen gehen können zum Beispiel.
Auf den Magen können die gehen. Die meisten haben auch nierentoxisch, werden über die Niere ausgeschieden und da haben wir natürlich auch ein Problem. Also natürlich sollte man so wenig Schmerzmittel verwenden wie nur möglich. Nur es ist immer eine Güteabwägung.
Und auch immer mal auf den Beipackzettel gucken, worauf man achten muss.
Ne? Selbstverständlich.
Weil da ja auch die Höchstgrenzen und Dosierungsgrenzen oft aufgeführt sind.
Also die Höchstgrenzen sind unbedingt einzuhalten, das ist sehr wichtig. Da sind aber auch alle Ärztinnen und Ärzte sehr darauf geschult, dass da auch in das Medikament einzuweisen, und selbstverständlich lohnt sich der Blick auf den Beipackzettel. Dennoch würde ich auch den Ärztinnen und Ärzten vertrauen und dass man hier eine gewisse Zeit überbrückt und den Empfehlungen folgen. Und dort so wenig wie möglich, es gilt auch hier nicht nur beim Operieren, aber eben auch so viel wie nötig, um die Bewegung zu erhalten. Mhm. Sieht ganz anders aus, wenn wir über multimorbide ältere Patientinnen und Patienten mit degenerativen Veränderungen sprechen, ausgeprägten Veränderungen, zum Beispiel in einer altersbedingten Skoliose. Da ist es dann ja irgendwann abwägen. Entweder man führt große Operationen durch und wenn man die vermeiden möchte, dann hat man gar nicht so viele Optionen, außer Kräftigung der Rückmuskulatur und Schmerzmitteleinnahme. Und das ist eine wirklich komplizierte Abwägung, die hier vollzogen werden muss. Und da muss man dann gut überlegen, ob das Schmerzmittel nicht der, sagen wir, geringere Preis ist als die Operation.
Skoliose. Sollten wir unbedingt ausführlicher darüber reden. Haben wir auch eine Frage bekommen von Herrn Tempel aus Brandenburg an der Havel. Er berichtet, seine Mutter war mit 12 Jahren an Skoliose erkrankt und sie hat ihr ganzes Leben starke Einschränkungen gehabt aufgrund dieser Veränderung. Er fragt, sind wirklich tatsächlich immer, also hauptsächlich junge Mädchen betroffen? Stimmt das? Und wenn ja, woher kommt das? Und was kann man machen, dass es sich nicht verschlimmert?
Das stimmt tatsächlich. Die Skoliose nennt man auch idiopathische Skoliose. Das heißt, man weiß nicht, warum diese Skoliose
entsteht. Idiopathisch ist immer, wenn Medizinerinnen und Mediziner nicht wissen, wo es herkommt.
Ganz genau, so ein bisschen eleganter ausgedrückt. Aber jetzt haben wir es ja offen angesprochen. Dementsprechend kann ich die Ursache auch nicht benennen. Aber
wie sieht sie aus, die Skoliose?
Die Skoliose tritt in der Regel bei den heranwachsenden Mädchen an. Sind auch Jungs betroffen, allerdings wirklich im Verhältnis 1:10. Und man kann nicht viel tun, außer das, die Muskulatur zu kräftigen und das Wachstum zu lenken. Das kann man mit einem angepassten Korsett machen und dann sozusagen die Wirbelsäule dreidimensional redressieren, also wieder in die korrekte Position bringen, bis das Wachstum abgeschlossen ist. Wenn ein bestimmtes Maß überschritten ist, zum Beispiel 45 Grad in der Frontalansicht.
Moment. Dieses Korsett, das ist dann so ähnlich wie bei den Zähnen die Zahnspange oder was?
Ganz genau so können Sie sich das vorstellen. Und dann muss man den Zeitpunkt auch erreichen, dass das Wachstum tatsächlich abgeschlossen ist, damit es keinen Rebound-Effekt gibt, also alles sozusagen wieder zurückgeht.
Aber in welche Richtung ist die Wirbelsäule verschoben?
Das ist tatsächlich in aller Regel eine dreidimensionale Krümmung. Also es geht nach rechts oder links. In der Regel geht die Lendenwirbelsäule nach links weg. Aber man kann das alles gar nicht so genau erklären. Es kann in alle Richtungen kann sich die Wirbelsäule krümmen. Und man muss das erkennen in allererster Linie. Man muss dann die Muskulatur kräftigen, um den Progress aufzuhalten. Und das Redressieren der Wirbelsäule von extern über ein angepasstes Korsett vornehmen.
Wann trägt man das denn? Tagsüber, nachts?
23 Stunden am Tag.
Was? Echt? Aber bequem ist sowas nicht, oder?
Bequem ist das nicht. Man wünscht das auch niemandem, aber es ist tatsächlich eine sehr effiziente Methode, um die Wirbelsäule wieder in die korrekte Position zu bekommen und vor allen Dingen eine große Operation zu vermeiden. Sie können sich vorstellen, dass wenn man tatsächlich eine langstreckige Skoliose aufrichtet, auch eine größere Operation braucht.
Und da würde dann genau das passieren, was wir in der Operation auch gesehen haben, also dass sozusagen die in die Wirbelkörper Schrauben reinkommen.
Ganz genau.
Und über dann werden alle Wirbel mit einer Stange verbunden.
Genau, und auch über diese Stange korrigiert, also das Repositionsmanöver durchgeführt.
Aber das ist halt eine Riesenoperation.
Das ist eine große Operation, die aber sehr effizient und funktioniert und auch erstaunlich gut vertragen wird. Trotzdem lohnt es sich aus meiner Sicht sehr, diesen Eingriff zu vermeiden, wenn es nur geht. Und dafür trägt man aus meiner Sicht dann auch nicht gerne, aber trägt man das Korsett 23 Stunden am Tag.
Und klingt überzeugend, ja.
Und während in der freien Stunde macht man idealerweise seinen Sport. Da gibt es eine spezielle physiotherapeutische Beübung, wie man eben die Atemmuskulatur und auch die Rückenrumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur trainiert, um die Skoliose aufzuhalten.
Am Telefon Frau Anna Utis. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Bitte sehr.
Ja, ich habe im Grunde die gleiche Frage, die eben schon vorgekommen ist. Mein Mann hat auch in einem unteren Bereich der Wirbelsäule eine Verkrümmung und die hat dazu geführt, dass im Laufe der Zeit der Unterschied der Beine um 4 Zentimeter verschieden worden ist. Was kann man da machen? Auch nur dieses Korsett tragen? Also Schmerzen hat er nicht.
Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Die Beine sind unterschiedlich lang, oder?
Ja.
Okay.
Aber obwohl die gleich lang sind, aber die durch die schiefe Wirbelsäule ist es zu einer Seite gerückt und das andere Bein ist da die 4 Zentimeter kürzer geworden. Und das behindert das Gehen erheblich.
Also läuft sozusagen unrund.
Ja.
Ja, tatsächlich ist es ja so, also guten Morgen erstmal von meiner Seite.
Ja.
Tatsächlich ist es ja so, dass die gesamte Körperachse miteinander verbunden ist. Das heißt, die Wirbelsäule wird auf dem Becken abgestützt. Das Becken, was hier vermutlich einen Schiefstand entwickelt hat, geht dann direkt weiter über die Hüftgelenke in die Beine. Und auch hier kommt es manchmal zu Problemen. Das heißt, wenn Sie Probleme an der Wirbelsäule haben, wird das über die Hüftbeugung ausgeglichen. Und vermutlich hat sich hier tatsächlich ein relativ komplexes Problem eingestellt, was sich lohnt, auch in einem Zentrum einmal abklären zu lassen. Und da würde ich auch auf die gesamte Körperachse schauen. Das heißt, man macht eine gesamte Aufnahme der Beine, des Beckens und auch der Wirbelsäule, um hier die sogenannte sagittale Balance, also die gesamte Balance der Wirbelsäule in Zusammenhang mit dem Becken und der Stellung der Hüftgelenke zu beurteilen. Das würde ich Ihnen empfehlen.
Und wo macht man das am besten?
Also da würde ich auch nochmal auf die zertifizierten Chirurginnen und Chirurgen von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft oder eben den Zentren hinweisen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Anautis, und viel Erfolg. Und wir haben einen Hörer bekommen aus Schleswig, Anruf bekommen aus Schleswig-Holstein. Da berichtet ein Hörer, dass er ein- bis zweimal im Jahr starke Rückenschmerzen hat von Blockaden. Und er fragt, was kann man machen? Das Einzige, was bei ihm geholfen hat, waren osteopathische Behandlungen.
Ja, ich sagte das eingangs schon mal, einmal im Jahr, statistisch gesehen, sind Rückenschmerzen etwas Normales. Ich finde es auch ganz wichtig, darüber aufzuklären, dass man nicht sozusagen sich dazu...
Auch wenn die so richtig, richtig stark sind?
Leider ist das so. Ein- bis zweimal im Jahr kann das durchaus auftreten. In der Regel ist es auch muskulär bedingt. Es gibt manchmal auch tatsächlich eine Ursache, die man im MRT erkennen kann. Trotzdem fällt das in aller Regel unter den unspezifischen Rückenschmerz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber aufklären, dass so etwas normal ist und wir damit leben müssen.
Also das heißt, das kann auch zum Beispiel mal von Muskelverhärtungen kommen?
In aller Regel ist das so. Die meisten Patientinnen und Patienten berichten auch davon, dass dies im Frühjahr oder im Herbst der Fall ist. Also wenn die großen Wetterumschwünge sind.
Die Übergangsjahreszeiten so.
Ganz genau. Da gibt es eine statistische Häufung, die sich nicht ganz genau erklären lässt. Trotzdem, wenn das immer wiederkehrt, würde ich empfehlen, einmal eine vernünftige Untersuchung in einem Wirbelsäulenzentrum zu machen, eine Bildgebung durchführen zu lassen und zu schauen, ob es eine spezifische Ursache gibt. Wenn ja, kann man sich derer widmen oder es fällt unter unspezifischen Rückenschmerz und dann muss man die Muskulatur im Auge behalten.
Mhm. Am Telefon Herr Gezelte aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, morgen.
Ich habe letztendlich so eine Art kleine Frage. Von einer befreundeten Ärztin habe ich immer über Behandlungsmethoden bei Knieproblemen, also alles, was so die Gelenkschliere zersetzt oder Bandscheibe mit einer, einer Plasma-Behandlung, also sprich, Plasma wird extrahiert aus dem Blut und dort dann
gezielt wieder... Blutplasma, okay.
Genau, wird dort dann gezielt eingesetzt und es soll wohl sehr hilfreich sein. Meine Frage ist, ist das eine anerkannte Behandlungsmethode oder ist das ein, ja, so unter der Hand, weiß ich nicht, Geschichte?
Guten Morgen erstmal nach Hamburg. Also grundsätzlich ist das eine anerkannte Behandlungsmethode. Gerade bei Gelenken ist das tatsächlich sehr sinnvoll. In der Sportmedizin auch sehr sinnvoll. In der Wirbelsäulenchirurgie hat es ehrlich gesagt im Moment noch keinen größeren Stellenwert.
Mhm. Zahlen das die Krankenkassen?
Nö, ne? Nein.
Okay, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ne? Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Wir haben noch eine Mail bekommen von Hartmut Rehwinkel. Der berichtet, er hatte vor 14 Tagen eine Operation wegen einer Stenose am 5.6. Halswirbel. Die Operation ist erfolgreich verlaufen, die Engstelle ist beseitigt. Allerdings habe ich immer noch sensorische Missempfindungen in den Armen und leichte Gangschwierigkeiten in den Beinen. Wie lange dauert das? Pi mal Daumen, bis die Beeinträchtigungen weggehen oder durch sich wegtrainieren lassen. So,
ich gebe zu, das ist relativ schwer so zu beantworten, sagen, ohne die Vorgeschichte des Patienten zu kennen und auch die Bilder nicht zu kennen. In aller Regel kann man aber sagen, dass Schmerzen oder Beschwerden in folgender Reihenfolge auftreten. Man bekommt erst Schmerzen durch Engstellen, dann Sensibilitätsstörungen, dann motorische Störungen. Und in der gleichen Reihenfolge geht es auch wieder weg. Das heißt, erst gehen die Schmerzen weg, im Laufe der nächsten Wochen dann die sensomotorischen Defizite, die Motorik als allerletztes. Und insofern mit 6 Wochen Geduld würde ich auf jeden Fall rechnen, dass die angebracht sind. Und je nachdem, wie die Vorgeschichte ist, kann das auch länger dauern. Aber erstmal freue ich mich, dass die Operation gut verlaufen ist.
Ja, also klare Antwort, Geduld.
Leider ja, und man muss auch genauer in diesen Fall reinschauen, um da eine richtig suffiziente Aussage machen zu können.
Eine Hörerin aus Frankfurt berichtet, sie kann kaum gerade gehen, geht gebeugt am Rollator, hat Schmerzen. Das fing so vor 10 Jahren an, sagt sie. Und sie fragt sich, woher kommt das? Also ist möglicherweise ein Absturz aus einem Sessellift in 4 Meter Tiefe aus dem Jahr 1970 ein eventueller Auslöser?
Es ist wieder eine sehr anspruchsvolle Frage, aber die gebückte Haltung, die hatten wir heute Morgen schon mal besprochen. Und häufig ist es so, dass wenn man sich nach vorne beugt, die Wirbelsäule eben auch krümmt und der Spinalkanal sich weitet. Das heißt, wenn Patienten davon berichten, nicht laufen zu können, aber wunderbar Fahrrad fahren zu können oder ohne Rollator nicht gehen zu können, aber mit Rollator nahezu schmerzfrei, dann ist das immer hochverdächtig auf eine Stenose. Und das würde ich wieder in einem Zentrum mit einem MRT kontrollieren lassen.
Sie fragt dann auch, ob ein Eingriff sinnvoll ist. Sie ist 85, fragt sie. Oder gibt es noch andere Behandlungsmöglichkeiten?
Also auch das ist immer im Einzelfall zu betrachten. Eine Wirbelsäulenoperation in so einem Fall ist aus meiner Sicht nie dringlich, nie zwingend. Es ist immer eine Chance, wenn die Lebensqualität dermaßen eingeschränkt ist, dass man eine Verbesserung wünscht. Und dann kann auch tatsächlich Wirbelsäulenchirurgie ein Segen sein. Wichtig ist immer, dass die Indikation stimmt, weil wenn die falsche Indikation gestellt wird, dann schadet es mehr. Und deswegen ist aus meiner Sicht weniger Operation in der Regel mehr.
Ja. Ein Hörer hat uns erst angerufen, dann angeschrieben. Er hatte vor 2 Jahren einen Autoauffahrunfall und Schleudertrauma. Zunehmend seitdem Hals-Nackenschmerzen, da helfen Schmerzmittel nicht, keine Physiotherapie. Der Neurochirurg sagt, eigentlich operiert man in diesem Fall, aber in seinem Alter nicht so gerne. Er sei 86 Jahre alt. Und ein MRT soll jetzt angefertigt werden. Aber er hat ein bisschen Sorge, also weil er ein bisschen auch in MRT reinzugehen, also das belastet ihn.
Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Es ist wirklich im Einzelfall immer genau zu bewerten, wie man es macht. Das Alter per se ist aus meiner Sicht keine Grenze. Ich erinnere noch eine 94-jährige Dame, der ich von der Operation aufgrund des Alters vor einigen Jahren einmal abgeraten habe. Und sie völlig empört war, junger Mann, hören Sie mal, ich pflege meinen Mann und wollen Sie mir jetzt diese Chance und diese Option verwehren, das verbiete ich mir. Und ein Stück weit, finde ich, hat sie auch recht. Es muss allerdings ordentlich darüber aufgeklärt werden, über Chancen und Risiken. Und es ist immer nur eine Option, die im Einzelfall greifen kann, wie ich eben schon gesagt habe. In der Regel würde ich auch versuchen, jede Operation zu vermeiden, die nicht notwendig ist. Wenn es die Schmerzen aber so heftig sind, dass der Alltag dermaßen beeinträchtigt wird, dann muss man eben mit einem Experten, und das dazu rate ich es, dass man zum Experten geht und nicht zum nächstgelegenen Krankenhaus. Manchmal kann das eins sein, aber in manchen Fällen eben auch nicht, dass man sich dann beraten lässt. Und das würde ich jetzt auch diesem Schreiber oder Anrufer empfehlen.
Genau, ja. Ein Hörer ist in England, in Großbritannien aufgewachsen, und er berichtet, in seiner Jugend hat er von den Eltern und in der Schule immer gehört, sitz gerade, halt dich gerade. So. Und heute schaut er besorgt auf die vielen Menschen, die ständig aufs Handy gucken und dann so ein, ja, sich immer nach vorne beugen und nicht so auf die Haltung achten. Er fragt, ist das ein Problem langfristig?
Wir haben tatsächlich zu meiner Zeit an der Uniklinik Köln auch eine Untersuchung gemacht. Ja, das ist ein Problem. Wir haben durch diese Kopfneigung in vielen Lebenssituationen tatsächlich eine vermehrte Belastung der Nackenmuskulatur. Und es gibt noch keine Langzeituntersuchung, aber wir haben eine Mehrbelastung der Muskulatur, was erstmal nicht schlecht ist und was es auch beim Bücherlesen gab. Und dennoch beobachten wir das kritisch und wollen schauen, ob es da Langzeiterkenntnisse gibt. Bislang haben wir die aber auch noch nicht, aber es scheint einen Effekt tatsächlich auf Bandscheiben und Gelenke zu haben.
Macht das einen Unterschied im Buchlesen, auf dem Handy lesen?
Macht keinen Unterschied, aber das Buch
also wurde... Also aus orthopädischer Sicht?
Nein, aber das Ausmaß des Handykonsums und des Buchkonsums, das ist, unterscheidet sich.
Ah, okay. Eine Hörerin ist vor 5 Wochen operiert worden an der Spinalkanalstenose und sie sagt, nach der OP waren die Schmerzen und Gefühlsausfälle noch schlimmer. Ist das ein Risiko, also dass da der Nerv irgendwie irritiert wird, schlimmstenfalls?
Auch hier kenne ich jetzt nicht die komplette Geschichte. In der Regel sollte das nicht so sein. Es kann natürlich immer in speziellen Fällen so sein, dass die Nerven dann auch wirklich berührt werden müssen oder zur Seite gehalten werden müssen, um eine hochgradige Stenose zu lösen, dann kann das sein, dass es übergangsweise auch mal mehr Schmerzen gibt. In aller Regel lassen diese Schmerzen, die ins Bein ziehen, aber nach und man bemerkt erstmal nur den Rückenschmerz durch die Operation in den wenigen Wochen, sagen wir, in der Regel sagen wir 6 bis 8 Wochen nach der Operation bemerkt man den Rücken. Danach sollte dieser Schmerz aber auch nachlassen. Ich kann da jetzt in dem Fall auch wenig zu sagen, weil ich den Fall nicht gesehen habe.
Ich kenne auch die Bilder nicht, ne? Ja. Na. Wirbelsäulenerkrankungen, Möglichkeiten und Grenzen der Chirurgie. Das war heute Thema in der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studioexperten, Professor Jan Bredow, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie im Krankenhaus Porz am Rhein in Köln. Herr Bredow, schön, dass Sie hier waren. Martin Mekelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag.